Hallo, willkommen zum Podcast Die wundersame Welt der Kryptowährung. Mein Name ist Stefan May, ich bin freier Technologiejournalist in Berlin und habe mich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt. Ende 2008 ging es los. In einer Mailingliste schrieb eine Person oder Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto, dass er oder sie eine funktionierende Digitalwährung entworfen hat, die unabhängig von Staaten und großen Unternehmen funktioniert. Ein Konzeptpapier beschrieb grob, wie dieser Bitcoin funktionieren sollte. Schon wenige Wochen später machte Nakamoto Nägel mit Köpfen und erzeugte am 9. Januar 2009 die ersten tatsächlichen Bitcoin-Geldeinheiten. Insofern feiert der Bitcoin die gesamte Kryptorevolution in diesem Jahr 15. Geburtstag. Happy Birthday, Hackerwährung! Bis heute weiß niemand, wer Nakamoto war und auch nicht, was ihn oder sie angetrieben hat. Es gibt aber einen Hinweis darauf, dass nicht nur Spaß an der Technologie hinter der Entwicklung steckte, sondern auch gesellschaftspolitische Motive. Eine Woche bevor Nakamoto mit Block Nummer 1 die ersten Bitcoins erzeugte, erschuf er oder sie Block 0 als eine Art Vorbereitung. Und dieser Block 0 enthielt als Anmerkung die Schlagzeile der britischen Tageszeitung The Times: Chancellor on brink of second bailout for banks. Auf Deutsch: Schatzkanzler steht vor zweiter Bankenrettung. Das war ein klarer Bezug auf die damalige Finanzkrise. Die hatte viele Menschen und ganze Bevölkerung in Armut gestürzt und nicht wenige Leute meinten, die Krise sei ein Resultat des verkorksten, klassischen, zentralisierten Finanzsystems gewesen. Vielleicht war der Bitcoin als Antwort darauf gemeint, als alternative Währung, die mit dem alten System nichts zu tun haben will. Klar ist, die Erfindung des Bitcoins hat eine kleine Revolution ausgelöst, eine technologische natürlich, aber auch eine wirtschaftliche und eine politische. Wieso das alles? Geld war schon immer ein Macht- und Kontrollinstrument gewesen. Zum einen von Staaten und Regierungen. Die konnten über Zentralbanken Geld drucken lassen, um beispielsweise Kriege zu finanzieren oder Wirtschaftsprogramme voranzutreiben. Neben Staaten gab es außerdem stets mächtige, zentralisierte Finanzunternehmen, Banken und heutzutage auch Kreditkartenfirmen und rein digitale Akteure wie PayPal. Diese Finanzdienstleister führen geschlossene Kassenbücher, sie vollziehen Überweisungen, sie wissen, wem wie viel gehört und wer wem wie viel Geld schickt. Sie können diese Informationen Behörden zugänglich machen und im Auftrag von Behörden auch Sperren durchsetzen und Menschen ausschließen. Geld hat insofern durchaus autoritäres Potenzial. Und das wird umso größer, je mehr Geldverkehr digitalisiert abläuft. Mittlerweile gibt es Länder, in denen es sehr schwer ist, überhaupt mit Bargeld zu bezahlen. Geld ist meist ein blinder Fleck, wenn man sich mit den Problemen digitaler Technologien beschäftigt. Wie alle Technologien erlaubt Geld Überwachung. Es ermöglicht, detailliert nachzuvollziehen, wo sich jemand aufhält und was jemand einkauft. Über die Beobachtung von Einzeltransaktionen ist es leicht möglich, das Leben von Privatpersonen, Gruppen und ganzen Bevölkerungen nachzuvollziehen. Und Geld ermöglicht wie jede Technologie Zensur. Wer Geldflüsse zentral kontrolliert, kann Menschen, Menschengruppen und Unternehmen davon ausschließen. Die Digitalisierung von Geld hat das Problem also vergrößert. Der Bitcoin war und ist eine mögliche Antwort darauf. Bitcoin war die erste funktionsfähige Hackerwährung, die unabhängig von Staaten und sonstigen zentralen Akteuren funktioniert. Lange Zeit hatte man gedacht, dass das nicht möglich ist. Im Jahr 2009, im Januar, hat Nakamoto gezeigt, es geht. Um die Revolution, die der Bitcoin angestoßen hat, soll es in diesem dreiteiligen Podcast gehen. Als erstes schauen wir uns den Bitcoin an. Was genau ist das und wie genau funktioniert diese Währung? Teil 2 widmet sich den Weiterentwicklungen und Klonen. Dem Bitcoin ist passiert, was in der Wirtschaft oft vorkommt: andere klonen ein funktionierendes Konzept. Mittlerweile gibt es tausende andere Kryptowährungen. Was machen die? Außerdem ist etwas geschehen, was in der digitalen Welt typisch ist. Man hat eine Technologie und fragt sich, ob man damit nicht auch etwas ganz, ganz anderes anstellen kann. Findige Hacker und GründerInnen haben gemerkt, dass man die Blockchain, das ist das dezentrale Kassenbuch des Bitcoins, sehr gut zweckentfremden kann, um zum Beispiel das Eigentum an Kunstwerken oder Grundstücken abzubilden und für sich selbst vollziehende sogenannte schlaue Verträge, Smart Contracts. Um die Klone und Weiterentwicklung und um die Zweckentfremdung der Blockchain geht es in Teil 2. Und im dritten Teil schauen wir uns zusammen an, wer hinter den verschiedenen Coins steht. Das ist teilweise ziemlich spannend, vor allem beim Bitcoin, und wie der Stand der Kryptorevolution im Jahr 15 nach Entstehung des Bitcoins ist. Was ist das Ziel dieses Podcasts? Sie werden keine Investment-Tipps von mir erhalten. Ich werde Ihnen nicht erzählen, in was Sie investieren sollten. Das wäre unseriös und es ist generell schwierig, da man mit Kryptowährung zwar gut Geld verdienen kann, aber ebenso auch gut Geld verlieren kann. Mein Ziel ist, dass Sie diese wundersame Welt der Kryptowährung möglichst gut verstehen. Mit all ihren komplizierten Zusammenhängen, ihren Chancen, Absurditäten und Widersprüchen. Sie werden eine Welt kennenlernen, die ziemlich spannend ist. Sie werden mitreden können, wenn das Thema Kryptowährung im Bekanntenkreis einmal auftaucht. Und falls Sie mit dem Gedanken spielen, in Kryptowährung zu investieren, bringt Ihnen der Podcast dann vielleicht doch Nutzen. Nämlich den Nutzen, dass Sie zumindest besser verstehen und abschätzen können, was Ihnen von den Anbietern und verschiedenen Coin-Konzepten versprochen wird und wie seriös das alles ist. Über dem Kurs schwebt eine Frage, die ich dann ganz am Schluss nochmal aufmachen will. Sind der Bitcoin und die anderen Kryptowährungen vor allem etwas Großartiges, etwas Hochgefährliches, heiße Luft oder vielleicht alles dreis? Diese Frage können am Ende nur Sie für sich selbst beantworten. Fangen wir mit der Basis an, dem Bitcoin. Und mit einer Frage, die Sie sich eventuell schon einmal gestellt haben, wie kann das überhaupt funktionieren, wenn kein Staat und keine Zentralbank Geldeinheiten erzeugt, in Umlauf bringt und den Umlauf kontrolliert? Und wenn keine von Staaten beaufsichtigten Unternehmen Überweisungen vollziehen und buchführen, wem was gehört und kontrollieren, dass niemand betrügt? Hinter dem Bitcoin steht schlicht ein Algorithmus, der Geldeinheiten erzeugt. Wie kann man sich das Erzeugen einer Währung vorstellen? Eigentlich ist das ganz banal. Im Grunde genommen könnten auch Sie eine Währung gründen. Sie nehmen ein Blatt Papier, schneiden es mehrmals durch, sodass vielleicht 50 kleine Zettel entstehen. Die nummerieren Sie und schreiben jeweils den Namen Ihrer Währung drauf. Beispielsweise könnten Sie die Währung Schwabencoin nennen. Einen Teil der Zettel behalten Sie vielleicht, andere verschenken Sie. Und wenn sich dann tatsächlich Leute finden, die den Schwabencoin als Währung verwenden wollen, wird er vielleicht irgendwann auf Börsen gehandelt und erhält einen Wert. Genauso ist es auch beim Bitcoin passiert. Satoshi Nakamoto hat eine Währung erzeugt, allerdings nicht mit Schere und Papier, sondern Nakamoto hat einen Algorithmus geschrieben. Dieser regelt, wie die Währung technisch funktioniert und was die Grundeigenschaften sind. Die Grundeigenschaften sind die folgenden. Es gibt maximal 21 Millionen Bitcoins. Ein Coin kann in 100 Millionen Untereinheiten untergliedert werden, sogenannte Satoshis. Nakamoto hat nicht alle Geldeinheiten am Anfang erzeugt, sondern im Algorithmus festgelegt, wie sie entstehen. Alle 10 Minuten erzeugt der Algorithmus eine bestimmte Zahl neuer Coins. Anfangs waren es jeweils 50. Diese Zahl hat sich alle 4 Jahre halbiert. Momentan kommen etwa alle 10 Minuten 3,125 neue Coins hinzu. Das geht so lange, bis die Obergrenze von 21 Millionen Bitcoins erreicht ist. Das wird etwa im Jahr 2140 der Fall sein. Wie verwendet man Bitcoins? Der klassische Weg ist, Sie laden sich eine Software herunter, eine Wallet. Die erzeugt auf Ihrem Rechner eine Art digitales Portemonnaie, ein Wallet, das verschiedene Nummernkonten enthält. Auf diesen Bitcoin-Nummernkonten können Bitcoins oder Teile davon liegen. Sie können sie an andere schicken und Zahlungen empfangen. Wie kommen Sie nun zu Bitcoins? Die meisten Menschen gehen dafür auf eine Bitcoin-Börse. Sie überweisen an das Unternehmen hinter der Börse ganz klassisch Geld, kaufen dann mit ihrem Guthaben Bitcoins, die sie sich dann an ihr Bitcoin-Nummernkonto schicken. Der Wert eines Bitcoins schwankt stark und bewegte sich in den letzten Monaten zwischen 50 und 65.000 Euro pro Bitcoin. Multipliziert man diesen Wechselkurs mit der Zahl aller kursierenden Bitcoins, erhält man einen Gesamtwert von mehr als 1 Billion Euro. In Ihrem Wallet, Ihrem digitalen Portemonnaie, ist zu jedem Nummernkonto eine Art Passwort hinterlegt. Damit unterschreiben Sie digital eine Überweisung und beweisen gegenüber dem Bitcoin-System, dass Sie Zugriff auf das jeweilige Bitcoin-Konto haben und die Überweisung somit legitim ist. Der Standard ist, dass die Wallet auf Ihrem eigenen Rechner liegt. Das Problem daran ist, wenn der Rechner gehackt oder gestohlen wird, können andere über Ihre Bitcoins verfügen und niemand kann sie Ihnen zurückholen. Und wenn der Rechner kaputt geht und Sie keine Sicherheitskopie des Geräts oder Ihrer Wallet angefertigt haben, ist der Zugriff ebenfalls weg. Alternativ parken viele NutzerInnen ihre Bitcoins auf großen Börsen, die die Coins dann treuhänderisch verwalten. Das kann allerdings auch schiefgehen. In der Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, dass Börsen gehackt wurden oder die BetreiberInnen sich mit den geparkten Coins aus dem Staub gemacht haben. Jetzt zur Frage, wie das Ganze technisch im Hintergrund funktioniert. Als eigentlicher Geniestreich von Nakamoto gilt ein verteiltes Kassenbuch. In dieser sogenannten Blockchain steht, welches Nummernkonto gerade wie viele Bitcoins hält. Diese Blockchain liegt auf hunderten Rechnern und aktualisiert sich etwa alle 10 Minuten. Wer pflegt und aktualisiert dieses Kassenbuch? Der Bitcoin ist dezentral und kommt ohne zentralen Akteur aus. Die Blockchain ist eine Art große Tabelle, die allen und niemandem gehört. Anfangs war die Idee, dass alle Bitcoin-NutzerInnen sich das Kassenbuch auf ihre Rechner laden. Das geht auch weiterhin, ist aber nicht so richtig praktikabel. Die Blockchain ist mittlerweile 500 GB groß. Stattdessen liegt dieses Blockchain-Kassenbuch mittlerweile nur noch auf den Rechnern von Personen oder Unternehmen, die sich bewusst dafür entscheiden. Die eigentliche Arbeit beim Bitcoin machen die Miner. Sie überprüfen anstehende Überweisungen und aktualisieren das Kassenbuch. Miner sind zum Teil Privatpersonen und zum Teil Firmen mit gigantischen Rechenzentren. Wenn, sagen wir, Frau Müller einen Bitcoin an Herrn Meier schicken will, schauen die Miner, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Hat Frau Müller tatsächlich Zugriff auf das jeweilige Nummernkonto und hat sie den Bitcoin vielleicht kurz vorher schon einmal ausgegeben? Ist alles korrekt, ziehen die Miner einen Bitcoin von der Wallet von Frau Müller ab und erhöhen den Wert des Wallets von Herrn Meier um einen Bitcoin. Miner nehmen sich eine anstehende Überweisung nach der anderen vor. Sie prüfen sie und schreiben sie in eine Liste in einen digitalen Block, der alle 10 Minuten zugemacht wird und an das Kassenbuch gehangen wird. Genauso wie man einem Kassenbuch aus Papier eine neue Seite hinzufügen würde. Deshalb heißt das Ganze auch Blockchain, Kette von Blöcken. Diese Arbeit kostet Geld. Die Miner müssen teure, leistungsfähige Rechner kaufen und hohe Stromrechnungen bezahlen. Warum machen sie das? Der Bitcoin-Algorithmus sieht vor, dass sie vom System dafür entlohnt werden. Zum einen erhalten sie eine Gebühr für jede geprüfte und aufgezeichnete Transaktion. Eine Gebühr? Eigentlich müssten Bitcoin-Überweisungen nichts kosten. Die Miner können sich aber aussuchen, welche geplante Transaktion sie zuerst überprüfen. Deswegen hat sich über einen Marktmechanismus eingepegelt, dass Leute doch Gebühren zahlen, um die Miner dazu zu bewegen, ihre Überweisung sofort aufzuzeichnen. Diese Gebühren sind unterschiedlich hoch, je nachdem, wie viele Leute gerade Bitcoins überweisen wollen. Die Gebühren liegen meistens im niedrigen einstelligen Euro-Bereich. Außerdem schöpfen Miner mit jedem Block, mit jeder neuen Seite des Kassenbuchs neue Bitcoins. Mit jedem Block, der etwa alle 10 Minuten entsteht, kommen aktuell automatisch 3,125 Bitcoins neu hinzu. Diesen Jackpot für jeden Block, bestehend aus den neu hinzukommenden Bitcoins und den Gebühren für alle im Block enthaltenen Überweisungen, bekommt jeweils einer der Miner. Während die Miner Überweisungen prüfen und aufzeichnen, nehmen sie an einer Art mathematischen Lotterie teil. Wer gewinnt, dessen Block, also dessen Liste aller Transaktionen der letzten 10 Minuten, wird übernommen und an die Blockchain-Kette gehangen. Und der Miner oder die Minerin kann sich selbst die neu entstandenen Coins sowie die Gebühren aller Transaktionen gutschreiben. Dem Kassenbuch wird also eine neue Seite hinzugefügt und diese wird unter allen Rechnern verteilt, die sich an der Qualitätskontrolle des Bitcoins beteiligen. Das geschieht über eine Art Ameisennetzwerk. Der oder die erfolgreiche Minerin schickt den Block an 8 benachbarte Miner, diese überprüfen, ob alles stimmt und leiten sie dann ihrerseits weiter. Es gibt also eine Art zweite Qualitätsprüfung. Das von Nakamoto erdachte System ist genial. Es funktioniert einfach tatsächlich. Der Bitcoin kommt ohne zentrale Akteure aus und er gilt als betrugssicher. Technologisch ist er also ein voller Erfolg. Es gibt allerdings einige Probleme und Herausforderungen. Um die soll es nun gehen und auch darum, inwiefern der Bitcoin eine Lösung dafür gefunden hat. Problem 1: Ist der Bitcoin bereit für eine Massennutzung? Eigentlich ist er das nicht. Der Algorithmus legt fest, wie groß ein Block sein darf, maximal 1 Megabyte. Das sorgt dafür, dass in einem Block maximal etwa 5000 Überweisungen reinpassen. Das entspricht etwa 7 Transaktionen pro Sekunde. Und das ist ziemlich wenig. Große Finanzdienstleister wie Kreditkartenunternehmen können mehrere tausend Überweisungen pro Sekunde verarbeiten. Außerdem muss man stets mehrere Minuten warten, bis man weiß, ob Geld sicher da ist. Mindestens 10 Minuten, bis eine Überweisung in einen neuen Block aufgenommen wurde und somit offiziell im Blockchain-Kassenbuch enthalten ist. Das ist nicht so richtig praktikabel, wenn jemand beispielsweise einfach einen Kaffee to go oder ein Eintrittsticket im Zoo per Bitcoin bezahlen will. Außerdem kostet eine Transaktion richtig Geld. Die Gebühr schwankt zwischen 1 Euro und knapp 20 Euro pro Überweisung. Dieses Problem hat die Bitcoin-Community mit einem Trick gelöst. Eine Art Nebenkassenbuch, dem Lightning-Netzwerk. Man installiert sich eine eigene Lightning-Wallet, über die kann man anderen Beträge überweisen. Das Gegenüber weiß sofort, dass das Geld angekommen ist und die Transaktionen kosten wenige Cent statt mehrere Euro. Grob gesagt werden bei Lightning verschiedene Überweisungen über einen längeren Zeitraum gesammelt. Erst am Ende, nach einiger Zeit, wird die Zusammenfassung in die eigentliche Bitcoin-Blockchain eingetragen, was dann Gebühren kostet. Das ist ein bisschen so, wie wenn man mit 10 FreundInnen in den Urlaub fährt. A zahlt mal für B und C gibt D Geld, da dieser sein Portemonnaie im Hotel vergessen hat. All diese Mini-Transaktionen schreibt man auf ein Blatt Papier und verrechnet sie erst am Ende und begleicht sie dann. Die Lightning-Technologie ist ziemlich kompliziert und sogar noch schwerer zu verstehen als der Bitcoin an sich, aber sie erfüllt ihren Zweck. Das Lightning-Netzwerk sorgt dafür, dass man mit dem trägen Bitcoin, der eigentlich für Alltagsnutzung im großen Stil ungeeignet ist, trotzdem in Sekundenschnelle kleine Beträge zu Minigebühren hin und her schicken kann. Problem Nummer 2: Wie anonym ist der Bitcoin tatsächlich? Anders als geplant und anders als viele Menschen denken, ist der Bitcoin nur bedingt anonym. Zum einen sind alle Bitcoin-Überweisungen von Anfang an für alle nachvollziehbar. Das heißt, man kann detailliert nachschauen, welcher Bitcoin wann von welchem Nummernkonto an welches Nummernkonto geschickt wurde. Bei diesem Nummernkonto weiß man per se nicht, wer dahinter steht. Allerdings kaufen die meisten Menschen ihre Bitcoins über Börsen, auf denen sie sich mit richtigen Namen anmelden müssen. Das heißt, es gibt meist eine Verbindung zwischen echter Identität und Bitcoin-Nummernkonto. Problem 3: Illegalität. Trotzdem ist die Kontrolle von Bitcoin-Überweisungen sehr viel schwieriger als bei klassischen Banküberweisungen oder bei PayPal. Der Bitcoin ist deshalb für illegale Geschäfte verschiedener Art beliebt. Das gilt für den Bitcoin und noch sehr viel mehr für die diversen Klone und Weiterentwicklungen davon. Kryptowährungen ermöglichen es, dass Menschen, die sich persönlich nicht kennen, sich über die Ferne Geld überweisen. Kriminelle machen es teilweise so, dass sie für jedes einzelne Geschäft ein anderes Bitcoin-Nummernkonto nutzen. Die Bitcoin-Wallet-Software ermöglicht das mit wenigen Klicks. Der Bitcoin sowie Coin-Weiterentwicklungen, die teilweise noch mehr Anonymität ermöglichen, sind eine Schlüsselinfrastruktur für verschiedenste illegale Geschäfte. Drogenmärkte im Darknet würde es ohne Kryptowährung nicht geben und wenn Hacker Firmennetzwerke verschlüsseln, Daten klauen und Lösegelder erpressen, läuft das ebenfalls über Kryptowährungen. Allerdings geht es mit den illegalen Geschäften längst nicht so reibungslos, wie man denken könnte. Die Gegenseite hat nämlich aufgerüstet. Spezialisierte Unternehmen analysieren die Blockchain. Sie versuchen herauszufinden, welche Bitcoin-Nummernkonten vermutlich im Zusammenhang mit illegalen Geschäften stehen. Diese Beobachtung und Auswertung der Blockchain ist nicht banal, da Kriminelle beliebig verschiedene Bitcoin-Konten erzeugen können. Die Unternehmen verfügen aber über so viel Rechenpower und Analyse-Know-how, dass es trotzdem relativ gut geht. Diese Analyseunternehmen können oft nicht gerichtsfest beweisen, dass Coins aus illegalen Geschäften stammen. Sie können aber sagen, dass das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Fall ist. Große Börsen, die mit diesen Analyseunternehmen zusammenarbeiten, akzeptieren dann Coins, die ein solches vermutlich illegal Label erhalten, einfach nicht. Problem 4: Klimabilanz. Und vor allem hat der Bitcoin eine verheerende Klimabilanz. Erinnern wir uns, die Miner nehmen an einer extrem rechenaufwendigen Lotterie teil, über die sich entscheidet, wessen Block jeweils ausgewählt wird und wer den Jackpot erhält. Dafür lösen sie sinnlose mathematische Rätsel mit zufälligem Ausgang. Alle Miner machen das parallel in der Hoffnung, dass sie dieses Mal gewinnen und das Zielergebnis als erstes zufällig finden. Das kostet sehr viel Strom. Eine viel diskutierte Studie der Universität Cambridge kam im Jahr 2021 zum Schluss, dass der Bitcoin mehr Strom verbraucht als die komplette Niederlande. Aus dem Grund nimmt die Online-Community Wikipedia als Ergebnis einer weltweiten Community-Abstimmung keine Spenden per Bitcoin mehr entgegen. Es gäbe theoretisch einen anderen Mechanismus zu entscheiden, wessen Block genommen wird und wer den Mining-Jackpot erhält. Ethereum, die erfolgreichste Weiterentwicklung des Bitcoins, hat sich dafür entschieden und den Stromverbrauch damit um 99% reduziert. KritikerInnen sagen deshalb, dass es völlig unverantwortlich ist, dass das Bitcoin-System so viel Strom verbraucht, obwohl es auch anders ginge. Viele Leute aus der Bitcoin-Community hingegen sagen Unsinn. Diese andere Methode ist nicht sicher und taugt deshalb nicht für den Bitcoin. Problem 5. Finanzieller Verbraucherschutz. Man kann mit Bitcoin Gewinne machen, aber auch sehr gut Geld verlieren. Auf lange Sicht ist der Wert des Bitcoins bis heute immer gestiegen, es gibt aber extreme Schwankungen. Es wäre deshalb denkbar, dass man in den Bitcoin einsteigt, wenn der Wert gerade extrem hoch ist, dann fällt der plötzlich wieder rapide und man weiß noch nicht mal, ob man das eingesetzte Geld überhaupt jemals wieder rausbekommt. Viele Menschen verwalten ihre Bitcoins nicht selbst über Wallets auf den eigenen Rechnern, sondern vertrauen sie Börsen an. Und die sind in der Vergangenheit immer mal wieder pleite gegangen oder gehackt worden. Oder die BetreiberInnen haben sich mit den ihnen anvertrauten Coins aus dem Staub gemacht. Das Geld war dann weg. Die Coins selbst zu verwalten kann ebenfalls schiefgehen, wenn der Rechner verloren oder kaputt geht und man keine Sicherheitskopie erstellt hat. Und gerade wenn man größere Mengen Bitcoins hält, wird man interessant für Hacker. Im schlimmsten Fall ist dann das komplette Bitcoin-Guthaben futsch. Das war Teil 1 des Podcasts Die wundersame Welt der Kryptowährung. Im zweiten Teil schauen wir uns die diversen Weiterentwicklungen auf Basis des Bitcoins an.